Mit der Pressefreiheit sieht es in der Bundesrepublik nicht gerade rosig aus, um es mal höflich zu sagen. Wer es wagt, der Regierung ein bisschen zu kritisch auf die Füße zu treten, sollte sich besser einen schicken Bademantel zulegen. Schließlich stehen neuerdings morgens zwischen 5 und 6 die freundlichen Herren von der Spezialeinheit vor der Tür, um das Wohnzimmer mal gründlich auf den Kopf zu stellen. Ziel? Weniger die armen Besuchten in Panik zu versetzen, sondern vielmehr die neugierigen Nachbarn, die später tuscheln. Halt bloß die Klappe, du aufmüpfiger Bürger, mit oder ohne Presseausweis. In solchen Momenten heißt das Motto Unerschrockenheit, Baby. Ein Staat, der seinen Bürgern derart misstraut, schlittert ruckzuck in den Totalitarismus. Und genau davor sollte eine freie Presse eigentlich schützen, oder? Wir von Apolut nehmen diese Mission ernst und geben regierungskritischen Stimmen jetzt erst recht eine Bühne. Dass uns dafür schon mehrfach das Konto gekündigt wurde, na, das ist doch fast ein Ritterschlag. Es zeigt, unsere Arbeit sticht ganz oben. Und die Mächtigen würden uns am liebsten mit einer Extraportion Bürokratie in die Knie zwingen. An dieser Stelle ein dickes, leicht spöttisches Dankeschön an alle, die unser Programm als zwangsverpflichtete Kontrolleure verfolgen müssen. Und natürlich an jene, die das freiwillig tun und uns obendrein mit ein paar Kröten unter die Arme greifen. Ohne euch könnten wir nicht tun, was wir tun, kritische Stimmen zu Wort kommen lassen und den Debattenraum so breit halten, dass es der zweiten Garde des politischen Personals ordentlich auf die Nerven geht. Das nervt die bestimmt, aber wir nehmen es nicht persönlich, gehört zum Jobprofil des Journalisten, oder? Wer diese Art von Presse liebt, die nicht kuscht, unterstützt uns am nachhaltigsten mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Spende. Seit ein paar Wochen über eine schicke neue Kontonummer. Und noch ein freches Danke an alle, die schon so fix darauf angesprungen sind. Ihr seid die wahren Rebellen. By the way, der Enkel und sein Opa träumen von Frieden in Europa, während andere lieber Kriegsspielchen üben. Wir von Apolut pfeifen auf jede Form von Kriegstüchtigkeit. Deutschland soll friedensfähig bleiben, basta. Eines ist klar. Das wird ein Marathon, aber mit euch im Rücken rocken wir das. Und nicht vergessen, ein freches Lächeln in diesen Zeiten zeigt den Machthabern die Zähne und macht nebenbei Laune. Immer mehr Menschen fordern mehr Demokratie und die werden wir erstreiten. Eine freie Presse ist dann nicht nur Beiwerk, sondern der Star der Show. Danke für eure Treue.
Apolut. Die Grundrechte, sind sie noch was wert oder sind sie schon auf die Wertigkeit von Klopapier herabgesunken? Was darf der Staat, was darf der Bürger? Die Grundrechte sind eigentlich Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Gilt das immer noch so oder ist es inzwischen anders? All diese Fragen stellen wir dem Juristen Professor Dr. Martin Schwab.
Im Gespräch.
Ich begrüße ganz herzlich im Interview den Professor Dr. Martin Schwab, seines Zeichens Jurist und auch in der Juristerei als Professor unterwegs. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Professor Schwab, wir wollten uns heute über die verfassungsgemäße Ordnung des Staates unterhalten und inwieweit sich die Regierung oder das Staatswesen im Allgemeinen gerade von dieser verfassungsgemäßen Ordnung entfernt oder vielleicht sogar annähert, wer weiß. Aber ich befürchte, es wird auf Ersteres hinauslaufen. Vielleicht mögen wir mal ganz kurz mit Ihrer Vita einsteigen. Also wie sind Sie das geworden, was Sie heute sind?
Ja gut, ich habe insgesamt 4 Prüfungen ablegen müssen. Erstes Staatsexamen 1991, zweites Staatsexamen 1994, Promotion 1997, Habilitation 2002. Nach der Habilitation habe ich das gemacht, was andere Menschen in einer viel früheren Lebensphase machen. Ich habe mich auf Professorenstellen beworben. 2003 bis 2015 war ich an der Freien Universität Berlin und seit 2015 bin ich in Bielefeld.
In Bielefeld, das gibt's doch gar nicht.
Das hat mir jeder Zweite erzählt, den ich da, dem ich das erzählt habe, als ich dorthin gezogen bin. Und ich spiele damit immer, wenn ich versuche, auf Demonstrationen klarzumachen, dass Reichsbürgerideologie uns nicht weiterbringt. Wenn ich sage, dann würde ich eintreten für eine Rechtsordnung, die es gar nicht gibt. Und es reicht schon, dass ich in einer Stadt lebe, die es gar nicht gibt.
Also, dann machen wir mal mit anderen Ideologien weiter. Ich meine, ich habe ja natürlich noch so ein paar kleine Kalauer. Also da war zum Beispiel die FU ist das, also die Fachuniversität.
Die hat jetzt freie Universität.
Freie Universität, okay. Die hat jetzt einen Lehrstuhl für Gendergerechtigkeit in der Mathematik eingerichtet.
Achtung, das ist die Hochschule Bielefeld. Entschuldigung, das ist nicht die HU Berlin, sondern das ist die Hochschule Bielefeld. Früher hieß die Fachhochschule, jetzt nennt sie sich einfach nur Hochschule Bielefeld.
Okay. Also doch Fachhochschule.
Ja, aber nicht Berlin, sondern Bielefeld. Deswegen war ich gerade verwirrt. Vielleicht habe ich auch einfach nicht richtig zugehört.
Ich merke, Sie möchten sich schon mal distanzieren. Das, was ich an meiner Uni ist, heißt das für mich jetzt. Und was sagen Sie dazu? Ein Lehrstuhl für Gendergerechtigkeit in der Mathematik.
Ja, ich bin in Mathematik jetzt nicht die ganz große Leuchte, aber ich kann mir das Forschungsobjekt, das dieser Lehrstuhl und sein Inhaber oder seine Inhaberin bearbeiten soll, nicht so wirklich vorstellen.
Okay. Steigen wir ein ins Thema. Also ich behaupte ja schlechterdings, dass diese Gender-Geschichte nur zur Ablenkung von eigentlich wichtigen Themen sind. Und jetzt steigen wir mal ein in medias res. Also Sie beobachten seit einiger Zeit eine Erosion der Grundrechtstreue des Staates, können wir es so nennen. Woran machen Sie das fest?
Naja, also in der Corona-Zeit wäre es ja Aufgabe der Gerichte gewesen, die Exekutive zu überprüfen. Das haben die mit großer Liebe gemacht, wenn sie sich an irgendwelchen Formalkram hätten haben aufhängen können. Die haben es auch mit großer Liebe gemacht, wenn sie bei den Eingriffen in die Grundrechte der Menschen Verstöße gegen den Gleichheitsgrundsatz festgestellt haben, so nach dem Motto, warum darf das Fitnessstudio aufmachen, aber der Elektromarkt nicht. Ja? Mhm. Aber die Kernaufgabe, nämlich die Narrative des Robert-Koch-Instituts zu hinterfragen, ne, diese Kernaufgabe sind sie schuldig geblieben. Und zwar selbst dann, wenn man den Gerichten RKI-Quellen präsentiert hat, die das Narrativ in Frage stellen. Zum Beispiel die Frage, ob ein PCR-Test ohne weitere diagnostische Maßnahmen eine Infektion nachweist. Ja, selbst wenn man denen mit einer Fundstelle der Weltgesundheitsorganisation vom Januar 2021 um die Ecke gekommen ist, welche besagt, dass die PCR-basierte Diagnostik nie für sich gesehen werden darf, sondern immer im Zusammenhang mit dem klinischen Gesamtbild. Ja, das hat alles niemanden interessiert. Es gab eine Falldefinition des Robert-Koch-Instituts und unter die wurde subsumiert. Und wenn da stand in der Falldefinition laborbestätigte Tests, dann war eben der Test gleich eine Infektion. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, das Robert-Koch-Institut hätte auch verlauten lassen können, dass Elefanten fliegen können und dass das Wasser den Berg hochfließt. Das hätten die Gerichte auch noch geglaubt, wenn es vom Robert-Koch-Institut kam. Denn ungefähr auf diesem Niveau bewegt sich das, dass wir es hier mit Stäbchen rein, ist gleich positiv, ist gleich Hilfe, Hilfe, große Seuche, dass das mit medizinischer Diagnostik nichts zu tun hat. Das hätte eigentlich jedem halbwegs fachkundigen Menschen einleuchten müssen, aber den Gerichten war das nicht beizubiegen. Und wenn ich mir angucke, was jetzt das Oberlandesgericht Frankfurt in einem Impfschadensprozess entschieden hat. Da ging es darum, dass eine impfgeschädigte Prozesskostenhilfe haben wollte für ihren Schadensersatzanspruch gegen, ich glaube, BioNTech. Und das Oberlandesgericht Frankfurt schreibt dann, liebe Freunde, die 1223 Toten, die im Zusammenhang mit der BioNTech-Spritze in Pfizer-Bericht vom Februar 2021 notiert sind, die sind ja unauffällig. Und das stellt also die Sicherheit der Impfung nicht in Frage. Da muss ich sagen, da versagt mir jedes Verständnis. Ja, und auch wenn man denen mit dieser schönen Brief der European Medicines Agency um die Ecke kommt, 18.10.2023 an den niederländischen EU-Abgeordneten Marcel de Graaf, wo also ausdrücklich drinsteht, dass diese Spritzen nie für den Fremdschutz zugelassen wurden und deswegen auch nie daraufhin überprüft wurden, welch letzteres man auch wunderbar aus den Zulassungsunterlagen der Humanarzneimittelkommission der European Medicines Agency ablesen kann. Das interessiert alle nicht. Das habe ich also selber mal erlebt, als ich eine Musiktherapeutin vertreten habe. Die hatte also vom Gesundheitsamt kein Betretungsverbot bekommen, weil die Arbeitgeberin, also eine Reha-Klinik, deren Onkologie die Mandantin arbeitete, sie für unabkömmlich erklärte. Sie hat, die Arbeitgeberin hat gesagt, also liebe Leute, wenn es meine Mandantin nicht macht, diesen Job, dann macht es eben keiner. Und dann hieß es, okay, sie darf arbeiten gehen. Dann wurde aber ein Bußgeld verhängt mit der Begründung, sie hätten aber gar nicht arbeiten gehen dürfen ohne Spritze, was ja ein Widerspruch in sich ist. Aber das hat das Gericht auch nicht interessiert. Und als ich dann den entsprechenden Bericht der Arzneimittelkommission auszugsweise zur Verlesung gebracht habe, hat das Gericht einfach gesagt, ja nö, das war ein Amtsrichter, sogar einer, der auch nur auf Probe ernannt war. Der hat dann gesagt, nee, was das RKI sagt, ist maßgeblich. Das RKI sagt, es gibt Fremdschutz und deswegen gibt es Fremdschutz. Ja, so, das RKI hat immer recht. Und das sind Dinge, um jetzt mal zur Ausgangsfrage zurückzukehren. Diese konsequente Weigerung, Verlautbarungen von Behörden zu hinterfragen, das ist Kontrollversagen der Justiz. Die Justiz ist dazu da, einer übergriffigen Exekutive Einhalt zu gebieten. Und das hat sie nicht gemacht.
Genau, das war jetzt die Ursprungsfrage. Das haben Sie mich gleich schon zur nächsten Frage gebracht, nämlich mit einem Nebensatz, den Sie eben gerade gesagt haben. Da ist ein Amtsrichter nur ernannt auf Probe und der macht sowas. Heißt das, dieser Amtsrichter steht quasi zumindest in einem Bereich der Nötigung, dass man ihn dazu nötigt, das zu machen, weil er nämlich ansonsten nicht weiter sein Amt ausüben kann, weil er dann nämlich rausfliegt? Oder wie habe ich das zu verstehen?
Es ist immer eine Charakterfrage, wie man mit sowas umgeht. Der Amtsrichter in Plön, der Sucharit Bhakti in der ersten Instanz vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen hat, der war auch nur auf Probe ernannt und hat sich das trotzdem von diesem ganzen Medienhype, den man da gemacht hat, von dieser ganzen Kreuzigin-Journalistik, die da gegen ihn aufgefahren wurde, überhaupt nicht beeindrucken lassen, sondern ganz normal seinen Job gemacht. Ich weiß allerdings nicht, was seither aus ihm geworden ist.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen.
Jedenfalls der Amtsrichter da am Amtsgericht Westerstede, wo dieser Fall gespielt hat, den ich da vertreten habe. Man hat richtig gesehen, der saß so ganz gebeugt auf seinem Richtertisch, hat kaum gewagt, nach oben zu gucken. Ich glaube, der Mann hat ganz genau gewusst, dass er jetzt gleich Unrecht spricht. Und dass aber seine Karriere vielleicht gefährdet ist, wenn er meiner Argumentation folgt. Ich hatte ja nun auch Zitate von Karl Lauterbach vorgetragen, der selbst gesagt hat, ja, wir machen das mit der einrichtungsbezogenen Impfnachweispflicht nicht weiter, weil wir ja gesehen haben, dass das andere gar nicht schützt. Was ja bedeutet, der Gesetzgeber hat von der Norm, die hier Bußgeld bewährt ist, selber Abstand genommen. Was mich natürlich dann zu der Frage verleitet hat, darf der Staat jetzt noch ein Bußgeld verhängen für die Verletzung einer Norm, die nur befristet war und deswegen außer Kraft gesetzt wurde oder nicht weiter in Kraft gesetzt wurde, weil der Gesetzgeber seine Sinnlosigkeit erkannt hat. Da gibt's ja nun obergerichtliche Rechtsprechung dazu, dass in solchen Fällen vielleicht ein Bußgeld gar nicht mehr verhängt werden darf. Ich habe gesagt, es darf nicht sein, dass der Staat Gehorsam um des Gehorsams willen erzwingt. Und um nichts anderes geht's ja, wenn der eigentliche Sinn der Vorschrift sich gar nicht erfüllt hat. Dann wollte ich Herrn Lauterbach eben auch als Zeugen vernehmen lassen, dafür, dass diese Spritzen nicht mehr wirken. Dieser Beweisantrag wurde natürlich nicht weiterverfolgt vom Gericht.
Kann man das Gericht dazu zwingen, sowas zu verfolgen?
Ja, man kann das Gericht gar nichts zwingen, sondern man kann dann versuchen, die Rechtsbeschwerde darauf zu stützen. Ich habe natürlich auch Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde beim OLG Oldenburg gestellt und bekam immerhin eine fünfseitige
Ablehnung.
Ja, genau. Also die müssen ja so eine Ablehnung gar nicht begründen, aber in diesem Fall haben sie sich immerhin 5 Seiten aus den Fingern gesogen und dann noch ein paar Seiten mehr, als ich in der Anhörungsrüge gegangen bin. Und dann bin ich auch noch in die Verfassungsbeschwerde gegangen. Nach 2 Monaten hatte ich einen Einzeiler, wird nicht zur Entscheidung angenommen. Ja, ich hatte gedacht, das ist ein Verfassungsproblem, wenn befristete Normen, die nicht in Kraft bleiben, weil der Gesetzgeber sie für sinnlos erkannt hat, wenn darauf noch eine Strafsanktion gestützt wird. Weil wir eben dann überlegen müssen, was für einen Konflikt soll denn jetzt ein Bußgeld oder eine Strafe in einer solchen Situation noch bewirken. Da gibt es ja durchaus auch Kontroversen in der strafrechtlichen Literatur, die verfassungsrechtlich bis jetzt nicht aufgearbeitet sind. Die haben sich wahrscheinlich gesagt, das ist der Schwurbelschwab, das ist der am 11. März 2022 unserem lieben Gerichtspräsidenten Stefan Habert auf einer Demo der Anwälte für Aufklärung die Leviten gelesen hat. Das nehmen wir nicht. Also ich, das ist immer das Problem, wenn so Typen wie ich, deren Namen schon verbrannt sind in entsprechenden Kreisen, dann vor Verfassungsgericht auftreten, das fördert nicht unbedingt die Neigung eines Verfassungsgerichts, denn von mir vertretenen Eingaben näher zu treten.
Also in welchem Zustand ist ein Staat, wenn da jemand für die verfassungsgemäße Ordnung eintritt? Und dass dann derjenige selbst sagt, naja, vielleicht bin ich schon verbrannt in diesen Kreisen. Ja, wann darf ich denn dann für die Verfassung eintreten? Heißt das also, ich darf dann nur Verfassungsbeschwerden einreichen, die, von denen ich hoffen darf, dass sie auch angenommen werden, wenn ich sonst vorher unauffällig gewesen bin, oder wie ist das? Das heißt doch, dass alle Leute, die schon sich einen Namen dafür gemacht haben, dass sie ständig dem Staat auf die Finger klopfen, wenn er zu weit geht, dass die dann quasi verbrannt sind und dann ganz ungern angenommen werden, oder wie habe ich das zu verstehen?
Also pauschal kann man es nicht sagen. Das Bundesverfassungsgericht, das ist tatsächlich ein Sonderfall, weil dann natürlich die parteipolitische Proportionierung bei der Besetzung des Gerichts eine ganz massive Rolle spielt. Ja, das ist ja keine reine Bestenauslese, um es mal so zu formulieren. Was nicht heißt, dass die Leute...
Ja, war es mal, würde ich sagen.
Also was nicht heißt, dass die Leute, die da sitzen, nicht fähig wären, Verfassungsrecht getreulich anzuwenden. Die Frage ist, wie bereit sind sie, es zu tun, wenn man damit denjenigen auf die Füße steigen würde, von deren Gnaden man ernannt worden ist. Ich meine, wenn ich noch an einen Paul Kirchhoff denke, dem war das völlig egal. Der ist natürlich auf dem CDU-Ticket da reingekommen, aber der, auch sein Bruder Ferdinand Kirchhoff, die haben dem, die sind beide der staatlichen Exekutive, auch den Parlamenten, ordentlich auf die Füße getreten.
Ja, eben.
Paul Kirchhoff galt als der teuerste Verfassungsrichter Deutschlands, einzig und allein schon deswegen, weil er dann im sozialen Bereich bestimmte Dinge unterbunden hat, die der Bund gerne vorgehabt hätte. Es war also diese innere Unabhängigkeit, trotz des parteipolitischen Proporzes, die war früher da, und ich habe das Gefühl, sie ist es heute nicht mehr. Ich glaube allerdings auch, dass viele dieser Verfassungsrichter, überhaupt viele in der Justiz, einfach deswegen zugunsten der Corona-Maßnahmen entscheiden, weil sie selber daran geglaubt haben. Also man kann das nicht alles mit parteipolitischer Ideologie erklären, sondern unter jeder Robe befindet sich ein Mensch. Und wenn dieser Mensch gegen Propagandaeinfluss nicht resilient ist, ja, dann kommt dann eben raus, ja, wir haben die schlimmste Pandemie aller Zeiten und die Impfstoffe sind wirksam und sicher und wagt es nicht, was anderes zu denken. Und man hat allerdings auch das Gefühl, je höher man in der Gerichtsbarkeit draufkommt, desto schwieriger ist es dann, Richterpersönlichkeiten zu finden, die dann noch Fragen stellen. Ein ganz ekelhaftes Beispiel ist eine ganz junge Entscheidung des Bundesgerichtshofs in einer äußerungsdeliktsrechtlichen Angelegenheit. Da war also angeklagt die Veröffentlichung einer Illustration, die also das Eingangstor zum KZ Auschwitz zeigt, wo ja dann immer dieser Satz Arbeit macht frei drauf stand. Mhm. Und statt Arbeit macht frei war dann auf dieser Illustration Impfen macht frei drauf gestanden. Ja. Jetzt hat das Landgericht Köln diesen Menschen wegen Volksverhetzung verurteilt. Damit sei der Holocaust verharmlost worden und das sei auch geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören. Und das hat der Bundesgerichtshof gebilligt mit der Begründung, naja, es werde ja hier insinuiert, dass den Corona-Maßnahmen Betroffenen das gleiche Unrecht geschehen sei wie den NS-Opfern.
Ja, wer hätte darauf kommen können? Ja, ist ja unglaublich.
Was natürlich ein völliger Murks ist, aber es wird noch besser. Ja, also das würde deswegen sei geeignet, die Menschen aggressiv zu emotionalisieren und deswegen den öffentlichen Frieden zu stören. Und Achtung, jetzt kommt's. Und es könne ja die Menschen dazu animieren, sich rechtzeitig auch gewaltsam zur Wehr zu setzen, bevor ein Impfzwang kommt.
Was anderes als
wenn der Staat mit Rechtszwang auf den menschlichen Körper zugreift, hat der brave Bürger gefälligst das Maul zu halten, stramm zu stehen und bis zum Kadaver zu parieren, und zwar buchstäblich bis zum Kadaver. Tödliche Impfkomplikationen spielen nämlich in diesem Gedankengang überhaupt keine Rolle. Ich muss ehrlich sagen, mich hat das deswegen sehr betroffen gemacht, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass Gerichte in den Instanzen drunter durchaus abweichenden Argumenten zugänglich waren. Ich habe einen Mandanten vor mehreren Gerichten vertreten, der auch solche Memes gepostet hat. Der hatte sich selber vom Landgericht Koblenz vertreten, hat einen Freispruch bekommen in der Berufungsinstanz. Beim OLG Koblenz habe ich ihn dann vertreten, hat der Freispruch gehalten. Ja, dann ist er wegen einer ähnlichen Sache dann beim Amtsgericht Wernigerode angeklagt gewesen, freigesprochen. Landgericht Magdeburg, 23.04.2025, ganz frisch. Das schriftliche Urteil habe ich gestern im Briefkasten gehabt. Berufung der Staatsanwaltschaft verworfen. Die Sitzungsvertreterin hat selber gesagt, dass an der Berufung nichts dran ist und auf Verwerfung der Berufung plädiert, hat allerdings nicht das Mandat, die Berufung zurückzunehmen. Die Sachbearbeiterin oder wer auch immer, der das Ganze da betreut, hat noch am selben Tag Revision eingelegt und jetzt geht die Sache zum OLG Naumburg. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was dort unter dem Eindruck dieses neuen BGH-Urteils passiert, dass natürlich die Staatsanwaltschaft in Magdeburg weitlich in der Revisionsbegründung ausschlachten wird, was natürlich dann auch eine entsprechende Reaktion von meiner Seite evozieren wollte. Aber ich hatte da, wo ich selber aufgetreten bin, durchaus das Gefühl, dass die Gerichte den Argumenten, die ich vorgetragen habe, zugänglich waren. Man kann das also nicht alles über einen Kamm scheren, aber das, was da beim BGH passiert, ist es ganz furchtbar. Und das Bundesverfassungsgericht, um noch mal zurückzukommen, die haben halt auch wieder nur gesagt, das RKI darf nicht hinterfragt werden und das Paul-Ehrlich-Institut darf nicht hinterfragt werden. Und als dann das Verwaltungsgericht Osnabrück die einrichtungsbezogene Impfpflicht mal in einer Hauptsacheentscheidung vor der Brust hatte und gesagt hat, hey, ihr habt euch aufs RKI verlassen, jetzt sehen wir die RKI-Protokolle, was da alles drinsteht. Jetzt haben sie den Lars Schade, RKI-Präsident, vernommen, der offen zugegeben hat, das waren alles politische Einflussnahmen. Dann haben den Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, Leute, wollt ihr es euch nicht nochmal überlegen? Und das Bundesverfassungsgericht hat dann diese Vorlage zurückgewiesen mit der Begründung, nur wir haben uns ja noch gar nicht nur aufs RKI gestützt, sondern auch auf andere Quellen, mit denen habt ihr euch ja gar nicht beschäftigt. Ja, also das sind so Dinge, das kann man sich alles überhaupt nicht mehr ausdenken. Also in Karlsruhe, sowohl beim BGH als auch beim Bundesverfassungsgericht, da wabert ein ganz merkwürdiger Geist gerade.
Also es ist ja so, dass wir ja zwei totalitäre Systeme hinter uns haben, die man quasi als Blaupause nehmen kann, wenn man sieht, dass da irgendwas im Staat schief läuft und sieht, da habe ich Parallelen entweder zur DDR-Diktatur oder zur Diktatur im Dritten Reich, dann kann ich sehen, okay, da ist was gelaufen. Wenn ich jetzt einen bayerischen Ministerpräsidenten habe, der sinngemäß, also das ist ja nur paraphrasiert, etwas gesagt hat, was ziemlich genau das mit Impfen macht frei deckt, ja. Das heißt also, er hat ja irgendwas gesagt wie, wir impfen uns in die Freiheit zurück oder was auch immer. Ja, das war so die Aussage.
Ohne Impfen keine Freiheit, hat er gesagt.
Ja, genau.
Und wir impfen uns zurück in die Freiheit, weil, glaube ich, Jens Spahn, je mehr wir impfen, desto mehr werden wir wieder dürfen. Das war Angela Merkel.
Ja. Also wir haben mehrere Politiker, die sich in dieser Richtung geäußert haben. Und jetzt sagt jemand, Moment mal, die Parallelen höre ich. Es ist ja wohl unglaublich, das hatten wir früher schon mal. Jetzt kann man das unanständig finden, dass jemand sozusagen die 100.000 Todesopfer von so einem KZ dann dafür instrumentalisiert, um zu sagen, hier, Moment, da gibt's Parallelen. Mhm. Aber ich finde es schon unanständig, überhaupt solche Vokabeln in den Mund zu nehmen, die sich doch sehr stark mit dem gleichen, was wir über so einem KZ haben, stehen lassen. So, und jetzt sind wir bei einem ganz zentralen Punkt, die Unversehrtheit des menschlichen Körpers. Ich bin ja kein Verfassungsrechtler, aber ich meine, es ist Artikel 2. Jeder hat ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und da steht aber ganz am Ende, steht dann, in diese Rechte darf auch nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Was habe ich denn da darunter zu verstehen? Heißt das, ja, prinzipiell haben sie ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, aber wenn wir jetzt ein Gesetz machen, dass sie das Recht nicht mehr haben, Edge-a-Badge, oder wie habe ich das zu verstehen?
Nee, es läuft dann verfassungsrechtlich ein Prüfungsschema ab. Natürlich steht das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Recht auf Leben in Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 nicht zu beliebigen Disposition der Staatsgewalt, sondern das Gesetz muss einen legitimen Zweck verfolgen und das der Eingriff in das Grundrecht, der hier legitimiert wird und auch der dann später vorgenommen wird, der muss zur Erreichung dieses legitimen Zwecks geeignet sein, er muss dafür erforderlich sein. Und er darf zu dem Folgen des Eingriffs nicht außer Verhältnis stehen. Ja, das ist so ein Prüfschema.
Aber das ist doch dann nur, wir sind jetzt bei der Impfung, das ist doch dann nur ein kleiner Pieks.
Ja, und das ist genau das Problem. Man hat zu diesen Regelungen gesagt, wenn wir jetzt mal die einrichtungsbezogene Impfnachweispflicht anschauen, ja, da hat man den legitimen Zweck darin gesehen, dass man vulnerable Gruppen schützen will. Dafür sei dieser Impfstoff geeignet, schon dann, wenn nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis das Infektionsrisiko auch nur reduziert wäre, dann müsste noch nicht mal ausgeschlossen werden. Erforderlich hat das Bundesverfassungsgericht dann gesagt, ja, Tests und Masken würden nicht denselben Effekt bringen. Wenn man hier die vulnerablen Gruppen schützen wolle, dann müsse halt jemand, der diese Impfung nicht wolle, seinen Job hinschmeißen. Das sei verhältnismäßig, denn er müsste ja die Menschheit vor einer ganz schlimmen Killerseuche bewahren.
Bei dieser kollidiert auch schon mit dem nächsten Recht. Also das so, heißt, langsam, also ich habe da ein verfassungsgemäßes...
Langsam. Jetzt, genau. Jetzt komme ich mal zu den Fehlern hinter diesem Gedankengang. Das Narrativ dahinter ist eines, das ganz klar die Menschenwürde verletzt, nämlich, dass der Mensch, indem er existiert und ausatmet, eine Gefahr für andere sei. Und was dabei verkannt wird, ist, weil man ja immer gesagt hat, man könne ja auch symptomlos an diesem Virus erkranken und symptomlos ansteckend sein. Ne? Dass es in dieser Logik überhaupt keine gesunden Menschen mehr gegeben hat, sondern nur noch potenziell symptomlos Kranke. Dabei hat man eine Unterscheidung eingeebnet, die im Verwaltungsrecht eigentlich aus anderen Bereichen, Emissionsschutzrecht, Atomrecht und wie es auch immer heißt, sattsam bekannt ist, nämlich die Unterscheidung zwischen Gefahr und Risiko. Gefahr ist, wenn ich einen Tatbestand habe, der bei ungehindertem Verlauf in eine Rechtsgrundverletzung ausmündet, wenn ich also konkrete Anhaltspunkte dafür habe, dieser Mensch ist hier möglicherweise tatsächlich ein Träger eines Killer-Virus von mir aus. Ne? Und Risiko ist nur die Gefahr, dass ich eine Gefahr nicht erkenne. Haben wir ja bei der Gentechnik gehabt. Ja? Da weiß ich nicht, was dieses Zeug mit der Umwelt macht. Ich weiß nur, es ist ein ganz großes Risiko, dass wir, wenn wir hier meinen, wir können in den Plan der Schöpfung eingreifen, vielleicht ein bisschen was übersehen haben, dass dieser Plan der Schöpfung vielleicht so, wie er gedacht ist, einen Sinn haben könnte. Dass es also ungeahnte Folgewirkungen haben könnte. So, diese Unterscheidung zwischen Gefahr und Risiko ist eingeebnet worden. Und man hat einfach gesagt, das Recht auf Leben steht über allem anderen. Und das ist natürlich, als würde das Recht auf Leben den Staat dazu berechtigen oder gar dazu verpflichten, eine absolute Sicherheit zu gewähren. Das wird er niemals können. Das wird er auch im Bereich des Infektionsschutzes niemals gewähren leisten können. Deswegen, also das sind so Dinge, für solche Sachen wäre, für das, was in dieser einrichtungsbezogenen Impfpflichtentscheidung drin steht, wäre man früher in einer Grundrechteklausur durchgefallen, um es mal so klar zu formulieren. Und wenn man jemanden sagt, du kommst entweder nicht in deinen Job rein oder du nimmst die Spritze, kann er doch gar nicht mehr wirksam in die Impfung einwilligen. Dieser Punkt ist auch völlig übersehen worden. Aber jetzt habe ich so lange geredet, jetzt gebe ich mal zurück.
Ja, genau. Ich komme mal sofort zur nächsten Frage. Also damit ich das Recht auf Leben gewährleisten kann, greife ich in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ein bei jemand anders? Erkenne den Fehler, das ist doch irgendwo, da beißt sich doch die Katze in den Schwanz.
Ja. Das ist, es ist so, es ist ja nur ein Pieks, da kann man auch zwar dran sterben, aber wenn man dieses Risiko nicht eingehen will, dann soll man halt seinen Job aufgeben.
Ja, also ich habe das ja mal, es gibt einen, Malte Thiersen hieß der, glaube ich, der ist auch, der ist Historiker. Und hat sich mit der Historie des Impfens beschäftigt. Ist glaube ich auch Professor inzwischen in Osnabrück. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bitte nicht drauf festnageln lassen, jetzt falls da irgendjemand meint, der müsste jetzt eine Abmahnung schicken oder was in Richtung. Ja. So, und der ist übrigens auch mal im Fernsehen aufgetreten, fand ich sehr, sehr interessant. Er hat also sehr interessante Aufsätze geschrieben aus dem Kaiserreich. Es ging um die Pockenimpfung und dann ausgehend von da aus zur Impfung im Dritten Reich und dann bis nach heute. Und er hat dann festgestellt, dass im Kaiserreich, also wir einen Maßnahmenstaat hatten, der witzigerweise, also ich muss jetzt sagen, witzigerweise während des Dritten Reichs hin zu einem Appellationsstaat geändert wurde. Das heißt, die haben festgestellt, dass sie mit drakonischen Maßnahmen gar nichts erreichen. Das heißt nämlich, dass sie immer noch nicht eine vernünftige Durchimpfungsrate der Pockenimpfung erreicht haben und haben dann dahingehend die Maßnahmen geändert im Dritten Reich. Sagen wir mal, die Ansprache war dann paraphrasiert etwa so, du als aufrechter deutscher, arischer Bürger in diesem Volkskörper. Du musst dafür sorgen, dass der Volkskörper gesund bleibt. Deswegen hast du auch eine Verpflichtung, dich oder deine Kinder zu impfen. Und deswegen gehst du jetzt mal schön zum Arzt und nimmst die Impfung XYZ. Da haben auch damals dann die entsprechenden Pharmaindustriebetriebe haben dann gleich irgendwelche Propagandafilmchen weitergereicht an die lokalen Kinos. Und die haben das dann immer vor den normalen Filmen ausgespielt. Also ein schönes Joint Venture. Man könnte auch sagen, gelebter Faschismus. Ja, das ist ja genau die Definition von Faschismus, wenn sich der Staat mit Firmen zusammentut. So, das, was wir jetzt sehen, ist ja dieser Appellationsstaat ist ja, das ist ja übernommen worden von der Bundesrepublik. Das heißt also, es gab nicht mehr den Zwang lange Jahre, sondern es gab dann halt jetzt plötzlich aber wieder, zum Beispiel bei der Masernimpfung wurde es geändert. Es ist da wurde aus einer Appellation, bitte mach das bitte, wurde ein indirekter Zwang. Das heißt also, du hast Schulpflicht, aber wenn du dein Kind in die Schule schicken willst, muss das aber trotzdem geimpft sein. Wir können dich zwar nicht zur Impfung zwingen, aber wir machen jetzt quasi so eine Nötigung daraus. Wir kollidieren damit wieder mit Artikel 2. Das heißt also, und dann fragt man sich, was soll das Ganze? Also wenn dieses Grundrecht da steht, ich habe ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, und es ist klar, dass kein Arzt ohne meine Zustimmung irgendwas an meinem Körper machen darf. Warum kann das dann durch ein Gesetz ausgesetzt werden?
Das kann gar nicht. Also das ist ja nun in der medizinrechtlichen Dogmatik ganz klar, dass jemand, der unter Druck gesetzt wird, einen bestimmten ärztlichen Eingriff zuzustimmen oder empfindliche Nachteile stattdessen in Kauf zu nehmen, dann nicht mehr in diesen Eingriff einwilligen kann. Genau das habe ich jetzt gerade eben für die einrichtungsbezogene Nachweispflicht zum Vortrag gebracht. Und das gilt bei der Masernimpfung genauso, wobei das natürlich eben so ist, dass man bei der Masernimpfung dann irgendwann eingesehen hat, okay, wir können nicht gleichzeitig sagen, du musst in die Schule und du darfst aber ohne Masernimpfung nicht in die Schule. Deswegen wird die Beschulung nicht von einer Masernimpfung abhängig gemacht, sondern man versucht halt dann die Masernimpfung durch Bußgelder, durch Zwangsgelder, weiß der Geier was zu erzwingen. Man macht den Schulbesuch davon nicht abhängig.
Ja, aber da könnte ich jetzt so einfach sagen, okay, also ich will die Masernimpfung nicht und bevor ich jetzt mir so ein Bußgeld einfahre, schicke ich mein Kind nicht in die Schule. Dann kommt das Jugendamt und sagt, du schickst dein Kind nicht in die Schule, deswegen versagen wir dir jetzt die Erziehungsverantwortung und da gibt es einen Vormund und du bist mal schön raus. Das heißt, das Kind wird aus der Familie entrissen, weil die Eltern sich um die Gesundheit des Kindes Sorgen machen. Ja. In welchem Staat lebe ich, frage ich mich an der Stelle.
Das ist ein ganz, ganz übles Kapitel, weil der Staat auf diese Weise in funktionierende Eltern-Kind-Beziehungen eingreift, um seine Impfagenda durchzuziehen. Ja, also das ist tatsächlich ein ganz finsteres Kapitel. Also wir sind uns im Ergebnis einig. Ich versuche das gar nicht zu rechtfertigen, sondern ich halte schon das Grundprinzip, dass der Staat einen Menschen potenziell krank machen darf. Auch die Masernimpfung hat Komplikationen, ja. Auch die RSV-Impfung, die sie jetzt überall propagieren, hat Komplikationen. Ja, dass der Staat es wagt, den Menschen einem individuellen Gesundheitsrisiko auszusetzen, um ein wie auch immer geartetes Kollektiv zu schützen. Das sind alles Dinge, die eigentlich, wenn man sich die Luftsicherheitsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Februar 2006 anschaut, längst abgeräumt sein müssten, wo ja das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt hat, es verstößt nicht nur gegen das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, ich mache hier schon einen auf Baerbock, auf Unversehrtheit, sondern auch gegen die Menschenwürde. Ja, wenn ich den Staat, wenn ich das menschliche Leben deswegen zur Disposition stelle, weil ich anderes Leben schützen will. Und das Gleiche gilt natürlich genauso für die Gesundheit. Ich habe das in mehreren Massenbußgeldprozessen vorgetragen. Ich habe also vorgetragen, dass, oder auch wenn es um Strafprozesse wegen falscher Maskenatteste ging, dass ich gesagt habe, Leute, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Maskentragen krank macht. Und zwar, dass es generell gesundheitsschädlich ist. Der Staat hat nicht das Recht, den Menschen krank zu machen, um die Gesundheit zu schützen. Ja, weder die Gesundheit dessen, der die Maske tragen soll, noch die Gesundheit anderer. Weil die Gesundheit dessen, der eine Maske tragen soll, keinen Deut weniger wert ist als die Gesundheit derer, die er angeblich gefährdet, wenn er eine solche Maske nicht trägt. Und das ist, bin ich bei den Gerichten auf taube Ohren gestoßen. Das Oberlandesgericht Hamm hatte mir in einer solchen Situation entgegengehalten. Als es um die Helmpflicht bei Motorrädern gegangen sei, da hätte auch einer wegen Kopfschmerzen geklagt und Panikattacken, wenn er den tragen müsse. Und trotzdem habe das Bundesverfassungsgericht hier keinen Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit angenommen. Nur die Frage, ob ich Motorrad fahre oder nicht, das ist wirklich meine freie Entscheidung. Es gibt genügend andere Fortbewegungsmittel. Aber jetzt könnte ich genauso argumentieren.
Also was greift der Staat eigentlich da ein? Also ein Helm ist kein Schutz für jemand anders. Das ist mein Eigenschutz.
Mein Eigenschutz.
Und wenn ich jetzt der Meinung bin, ich muss einen Helm beim Motorradfahren nicht tragen, aus welchem Grund auch immer, dann gefährde ich mich selber, aber keine anderen damit.
Ja, so ist es.
Man könnte sogar sagen, ohne Helm habe ich noch ein bisschen mehr freie Sicht. Das heißt, also ich kann dann, also da müsste ich davon ausgehen, dass ich da sogar die anderen weniger gefährde.
Mhm. Ja.
Das gleiche gilt für die Gurtpflicht im Auto. Das heißt also, ich gefährde mich selber, aber keinen anderen dadurch. Abgesehen von den Kindern, also wenn ich jetzt welche auf dem Rücksitzer habe. So, und jetzt ist ja die Frage, warum greift der Staat da ein? Das ist doch ein übergriffiger Staat.
Ja.
Es gehen auch Leute Bungee-Jumpen. Also da würde doch auch kein normaler Mensch sagen, also ich verlasse mich jetzt auf dieses Gummiseil, im Zweifelsfall schlage ich mit dem Kopf unten auf. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Also da greift ja auch der Staat nicht ein.
Ja. In der Tat kommt in solchen Dingen ein sehr paternalistisches Staatsverständnis zum Ausdruck, weil der Staat damit
sagt, das ist doch ein Kaiserreich, oder nicht?
Ich weiß besser, was für dich gut ist, als du selber.
Ja, das hört sich nach Kaiserreich an.
Was ja gleichzeitig noch bedeutet, dass die Gerichte dort, wo es eine Helmpflicht nicht gibt, nämlich beim Fahrrad, dann auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, wenn du als Fahrradfahrer verunfallst und keinen Helm trägst, trägst du eine Mitschuld. Genau das macht der Bundesgerichtshof expresses verbis nicht, weil er gesagt hat, wir haben dafür keine gesetzliche Grundlage und wir haben jetzt als Gericht nicht das Recht, einem Fahrradfahrer vorzuschreiben, was jetzt seinem Sicherheitsbedürfnis besser gerecht wird. Das muss er selber wissen. Ja?
Also das heißt,
die Gerichte trauen sich einen solchen Eingriff nicht, sie trauen sich das aber dann, wenn der Gesetzgeber es für richtig hält. Das kann man mit guten Gründen hinterfragen.
Also eigentlich ist doch die Regel, meine Freiheit endet da, wo die Freiheit eines anderen beginnt.
Ja.
Das wäre gute demokratische Regel. In diesem Falle wird die Freiheit der Bürger eingeschränkt, obwohl keine Freiheit eines anderen betroffen ist.
Mhm. Ja.
Nur vielleicht die Fürsorge von diesen ganzen Mutter Theresias, die da rumlaufen im Parlament, die meinen, sie müssten anderen Leuten was angedeihen lassen.
Also... Ich muss ehrlich sagen, ich müsste mir die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die Helmpflicht auf dem Motorrad gebilligt hat, unter diesem Gesichtspunkt nochmal angucken, um das jetzt belastbar beantworten zu können, weil ich das jetzt nicht mehr so genau in Erinnerung habe. Der Fall, von dem ich jetzt gerade geredet habe, im OLG haben, der ist jetzt 3 Jahre her. Ja, aber es ist tatsächlich, wir reden hier tatsächlich von Selbstschutz. Aber viel wichtiger ist mir ein anderer Aspekt. Das Motorradfahren, da zwingt mich keiner dazu. Aber wenn mir Maskenpflicht im Innenstadtbereich auferlegt wurde oder am Bahnhof, wenn ich auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bin, bei einer Bushaltestelle, dann sind das Situationen, denen ich nicht ausweichen kann. Und dann ist es was anderes, als ob ich mich entscheide, ob ich Motorrad fahre oder nicht. Ja? Mhm. Und das hat auch nicht gefruchtet. Ich konnte vortragen, was ich wollte. Siehe oben, ja, man kann einem Mitarbeiter im Gesundheitswesen nicht gleichzeitig sagen, du darfst arbeiten und hinterher sagen, bei Bußgeldandrohung, du hättest aber nicht arbeiten gehen dürfen. Ja, der Staat widerspricht sich da selber. Der Staat macht die Menschen krank, um ihre Gesundheit zu schützen. Also so ganz einfache Überlegungen, die eigentlich jedem einleuchten müssten, habe ich vorgetragen und bin bei Gericht auf taube Ohren gestoßen. Und das ist das, was mich also wirklich fassungslos stimmt.
Also, Professor Schwab, kennen Sie zufälligerweise Star Trek?
Ich komme immer wieder drauf zurück. Also meine cineastische Bildung ist ziemlich unterirdisch. Und diese
Science-Fiction-Serien,
die haben mich nie groß interessiert.
Also lassen Sie die Technik wecken, es kommen immer wieder sehr viele interessante philosophische Geschichten dabei raus. Ja. Also die Vulkanier werden Ihnen vielleicht was sagen, der Spock wird Ihnen auch was sagen, weil Sie es schon irgendwann mal gehört haben. Der hat immer wieder gesagt, das Wohl von vielen wiegt schwerer als das Wohl von wenigen oder eines Einzelnen. Das war halt so der Leitspruch der Vulkanier. Und dann ist er ja selber im wahrsten Sinne des Wortes vom Tode errettet worden. Und zwar hat dann also die Crew der Enterprise, die Ihnen vielleicht noch was sagen wird vom Namen, her, unter Einsatz ihres eigenen Lebens diesen einen da gerettet. Ja? Ja. Und am Ende stellte sich dann die Frage, also er sprach dann diesen Captain Kirk an, mein Vater sagte, Sie wären mein Freund, aber Sie haben das Leben von mir gerettet, aber warum? Und dann sagte der Kirk, ja, weil das Leben eines Einzelnen genauso viel wiegt wie das Leben von vielen. Ja. Und das heißt also, hier wird gegenübergestellt einerseits das Prinzip des Faschismus, das heißt, ich als Arbeitsameise habe mich dem Volkskörper unterzuordnen und deswegen ist mein Leben weniger wert als das Leben des gesamten Volkskörpers. Und das andere ist halt das, was wir heute als Demokratieverständnis haben, dass das Individuum im Zentrum steht und Individualrechte nicht gegenüber von Rechten von vielen irgendwie unter die Räder kommen dürfen. So, und ich habe das Gefühl, dass diese philosophischen Betrachtungen irgendwie der Juristerei und vor allen Dingen den Leuten, die da im Staate sind, vollkommen abhanden gekommen sind und dass sie auch die, sagen wir mal, die Grundeinstellung der Väter des Grundgesetzes überhaupt nicht verstanden haben.
Ja, wir haben ein individualistisches Freiheitsverständnis und wir haben es gerade deswegen, weil wir in der NS-Zeit die bittere Erfahrung machen mussten, was für eine Barbarei rauskommt, wenn wir den individuellen menschlichen Körper unter die Knute eines solchen kollektiven Narrativs stellen. Ja, dass dieser ganze Quatsch mit dem gesunden Volkskörper, das war ja eine Ideologie, die war menschenverachtend bis zum geht nicht mehr. Und genau davon wollte sich der Verfassungsgeber hier in Deutschland verabschieden. Und jetzt merken wir haben aus der Geschichte nichts gelernt, wenn wir jetzt nochmal zum Ausgangspunkt zu diesen Impfen macht Freigeschichten kommen. Ja? Natürlich ging es den Menschen, die diese Memes gepostet haben, nicht darum, sich auf eine Stufe mit den NS-Opfern zu stellen, sondern denen ging es darum, auf eine Fehlentwicklung hinzuweisen. Ja. Wenn das hier so weitergeht, ja, mit der ausgrenzenden und diffamierenden Rhetorik, die also jeden Vergleich mit der diffamierenden Nazi-Rhetorik aushält. Ich denke nur an den Blinddarm-Vergleich von Sarah Bosetti. Ja, die Ungeimpften als Blinddarm der Gesellschaft.
Kinder als Ratten, Jan Böhmermann.
Ja, das mit den Ungeimpften ist deswegen so wichtig, weil Fritz Klein, der KZ-Arzt, der ja später bei allen dieser ganzen Prozesse zum Tode verurteilt wurde, mal gesagt hat, die Juden seien der Blinddarm im gesunden Volkskörper, der entfernt werden müsse. Ja? Oh. Also, wenn ich jetzt da mal...
Das hier, heißt, also da haben wir eine Übereinstimmung von einer Aussprache von Sarah Bosetti zu NS-Ideologie.
Ja, so, und wenn ich sage, es ging nur darum, auf diese Fehlentwicklung hinzuweisen, wenn das hier so ungebremst weitergeht, dann landen wir wieder da, wo wir mal waren. Die Nazi-Zeit hat ja nicht mit Vernichtungslagern begonnen. Begonnen hat sie mit Feindbildrhetorik. Ja? Und ich habe auch gesagt, es fehlt schon am Tatbestand der Verharmlosung, weil es ja überhaupt nicht darum ging, zu sagen, wir setzen das Leid gleich der Juden im Dritten Reich mit dem, was wir hier gerade erleben, sondern wir sagen, Wenn wir dieser übergriffigen Staatsgewalt nicht Einhalt gebieten und der und dem Beifall klatschenden Medienecho, dann werden da wieder landen. Wie soll man denn aus der Geschichte lernen, wenn man nicht vergleicht? Vergleichen heißt nicht gleichsetzen. Auch das ist in etlichen dieser Prozesse vorgetragen worden. Man hat auch gesagt, es ist schon deswegen keine Verharmlosung, weil ja die Kritik an den Corona-Maßnahmen in dem Moment, in dem man wirklich den Holocaust relativieren wollte, sofort auch selber an Durchschlagskraft verliert. Wenn ich sage, wenn ich sagen würde, das sei gar nicht so schlimm gewesen im Dritten Reich, würde ich ja meiner eigenen Kritik an den Corona-Maßnahmen sofort die Grundlage entziehen. Auch das ist x-mal vorgetragen worden. Ich habe in den Fällen, in denen ich vertreten habe, auch immer diese ergreifende Rede von Vera Sharaf aus der Veranstaltung 75 Jahre Nürnberger Kodex in Nürnberg am 20. August 2022 zitiert. Die ist ja in einer deutschen Übersetzung bei TKP.at abgedruckt.
Und das ist ja auch wegen Leugnung des Holocaust angeklagt worden.
Nicht angeklagt, sondern gegen sie wird ermittelt. Ja, genau genommen, es seien Vorermittlungen. Der Uwe Altschner hat mich darauf aufmerksam gemacht, der hat diesen Fall ja in seinem Blog dokumentiert. Und ich habe gesagt, ja,
also eine Jüdin, die meines Wissens war sie selber im KZ.
Sie hat sie ist selber mit knapper Not und mit kluger List ihrer Mutter in Rumänien den Schergen des Nazi-Regimes entkommen.
Aber ihre Familie ist im KZ gestorben.
Glaube ich, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber jedenfalls hat
sie selber diesen Prozess überlebt. Das heißt also, ich habe eine Verfolgte.
Ja.
Die unter den Nazis gelitten hat.
Ja.
Und die, bei ihr führe ich jetzt Ermittlungen durch, Vorermittlungen, wie sie sagen, dass sie den Holocaust irgendwie leugnen würde oder Volksverhetzung oder was auch immer da läuft. Bin ich jetzt der Einzige, der da einen ganz ekelhaften Geschmack im Mund verschmürt dabei? Oder wie ist das? Das ist doch zum Kotzen.
Schon mindestens zu zweit und ich hoffe, dass viele, die dieses Interview nachher gucken, auch diesen ekelhaften Geschmack in den Mund bekommen. Man kann sich gar nicht ausdenken, dass man jetzt schon Holocaust-Überlebenden vorwirft, den Holocaust zu verharmlosen, als ob die daran irgendein Interesse hätten. Es hat ja im Januar 2021 ein Mensch, dessen Großvater im KZ ermordet wurde, auf dem Münchner Marienplatz eine Rede gehalten und gesagt hat, Leute, wir sind wieder dabei, Zustände zu bekommen wie damals. Also jemand, der wirklich gar kein Interesse hatte, dieses Unrecht zu verharmlosen, denn einer seiner Vorfahren ist Opfer dieser Nazi-Schergen gewesen. Ja? Der ist für diese Vergleiche in drei Instanzen wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Bisher auf zum bayerischen obersten Landesgericht. Ja? Die Justiz, die so etwas macht, hat jeglichen Charaktertest, ist durch jeglichen Charaktertest durchgefallen. Und die Nürnberger Nachrichten haben noch versucht, damals 2022 im August, als diese Strafanzeige gestellt wurde, ja, das sei schon möglich, dass Holocaust-Überlebende den Holocaust verharmlosen.
Die Nürnberger Nachrichten, Moment, jetzt muss ich, war da nicht eine Parallele? Nürnberger Nachrichten, gab es da nicht ein ganz berühmtes Propagandablatt während der Weimarer Republik und der nachfolgenden Nazi-Zeit. Ich meine doch, dass da irgendwie der Stürmer vielleicht gedruckt wurde oder so. War da was in der Richtung?
Ja, es ist richtig. Der Stürmer ist tatsächlich in Nürnberg gegründet worden und in Nürnberg vertrieben worden. 1932 gegründet und das war tatsächlich eine Nürnberger Adresse, unter der das Ganze.
32 erst? Ich meine, der ist doch viel früher gegründet worden.
Also nach dem historischen Lexikon Bayern hieß es 1932 gegründet, ich kann es nochmal vorlesen. Die antisemitische Wochenzeitung der Stürmer, Untertitel ab 1932, deutsches Wochenblatt zum Kampfe um die Wahrheit erschien. Sie haben völlig recht, vom 20. April 1923 bis zum 2. Februar 1945 in Nürnberg. Der Gründer Julius Streicher ist übrigens bei den Nürnberger Prozessen auch zum Tode verurteilt worden, weil man erkannt hat, dass Medienpropaganda, die diese Barbarei deckt und befeuert, täterschaftlich für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich ist. Ja.
So, also wir drehen uns gerade um diesen Komplex, dass der Staat übergriffig wird und Grundrechte, also die Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat aussetzt. Jetzt haben wir dem Staat aber das Gewaltmonopol zugestanden. Das heißt, was bleibt denn den Bürgern, wenn der Staat mit Gewalt seine Grundrechtsverletzungen durchsetzt?
Ja, das ist ganz schwierig. Ich habe 2021 im Dezember einen Vortrag auf der Tagung der Anwälte für Aufklärung gehalten. Das war der 10.12.2021, genau jener Tag, an dem das Bundesverfassungsgericht die Bundesnotbremse gebilligt hat und jener Tag, an dem auch die einrichtungsbezogene Impfnachweispflicht im Bundestag beschlossen wurde. Das heißt, wir waren wirklich in der allerfinstersten Phase der Corona-Zeit und alle haben sich natürlich die Frage gestellt, was machen wir denn, wenn sie uns tatsächlich eine allgemeine Impfpflicht reindrücken und wir das aber nicht haben wollen, denn diese allgemeine Impfpflicht hätte dazu geführt, das war eine sehr pointierte Äußerung, wie ich auch meine völlig richtige Äußerung des Rechtsanwalts Holger Fischer aus Hanau, der auch an dieser Tagung teilgenommen hat, der hat gesagt, in dem Moment, in dem sowas kommt, existieren wir auf deutschem Boden illegal, wenn wir diese Spritze nicht in uns reinlassen. So, was machen wir dagegen? Und die einzige Chance, sich da friedlich dagegen zu wehren, ist, dass wir sagen, wir werden, wenn wir das nicht wollen, nicht anders können, als uns zuhauf dagegen zu Wehr zu setzen, wenn 10 Millionen Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, gegen entsprechende Zwangsgeldbescheide und Bußgeldbescheide entsprechende Rechtsmittel ergreifen, dann werden die Behörden und die Gerichte einen Infarkt erleben, mit dem sie nicht weiterkommen. Dann werden sie natürlich versuchen, dann die ersten Sachen abzuweisen, um den Widerstand zu brechen, nach dem Motto, bestrafe einen, erziehe Hunderte. Aber wenn die Menschen lange genug standhaft bleiben, dann werden die irgendwann das Ganze zurückziehen müssen. In Österreich ist ja diese allgemeine Impfpflicht beschlossen worden. Sie musste ausgesetzt werden, weil die Straßenproteste so heftig wurden, dass die Regierung selber merkte, sie ist zu weit gegangen. Die Menschen haben nur noch die Chance des zivilen Ungehorsams und sie müssen ihn koordinieren. Denn Herrschaft geht auf die Dauer nicht ohne die Akzeptanz der Herrschaftsunterworfenen.
Also es gibt ja in den USA eine ganz andere Auffassung von Bürger und Staat, also von dem Verhältnis von Bürger und Staat. Und es gibt da die Auffassung, dass der Bürger auch Waffen tragen soll, nicht damit er sich gegenseitig dann umnietet, sondern als Abwehrmaßnahme, als Möglichkeit der Abwehr gegen einen übergriffigen Staat.
Ja.
Das ist bei denen explizit so ausgedrückt. Wir sehen ja auch, dass es in anderen europäischen Ländern wird ja vorgelebt, dass man auch mit der Waffe im Schrank zu Hause ohne Probleme leben kann, ohne dass man sich dann gegenseitig über den Haufen schießt. In den USA haben wir ja relativ hohe Mordraten. In der Schweiz zum Beispiel sieht das ganz anders aus. Die haben ein stehendes Heer, die haben sogar automatische Kriegswaffen zu Hause im Schrank rumstehen. Natürlich unter entsprechenden Schutzmaßnahmen, aber das funktioniert. Jetzt stellt sich die Frage, warum geht denn das in Deutschland nicht? Warum geht denn das in Österreich nicht?
Ja.
Wir haben eins der schärfsten Waffengesetze überhaupt. Wohlgemerkt, wir kommen ja aus einer Zeit, 60er, 70er Jahre, wo man Schusswaffen, auch großkalibrige Schusswaffen frei erwerben konnte. Jetzt ist die Frage, wann hat man das eingedampft? Ah, da war irgendwas mit Terroranschlägen, ne? Also und dann im, ich glaube 72 war das, ist es dann eingedampft worden, dann gab es das also nicht mehr irgendwann. Die Frage ist, ich bin jetzt als Bürger so misstrauisch, also ich habe lange Zeit gesagt, also Waffen in Bürgerhand braucht man ja nicht, aber jetzt bin ich inzwischen so misstrauisch geworden, dass ich sage, könnte es sein, dass der Staat ein Interesse daran hat, wenn er übergriffig werden möchte, dass die Bürger sich nicht mehr erwehren können?
Oh, das ist jetzt eine ganz schwierige Diskussion. Also die Historie des Waffenrechts, da bin ich jetzt nicht so firm drin. Aber wir haben natürlich auch in den USA 25.000 Tote durch privaten Schusswaffengebrauch jedes Jahr.
Genau.
Das heißt also, das ist ja eine ganz schwierige Abwägung.
Und trotzdem bleibt das Recht so bestehen, weil das halt bei denen so sozusagen in der, wie soll man sagen, in der Ur-DNA drin ist in den USA. Ne? Also das Recht kommt ja aus einer ganz anderen Zeit. Das kommt ja aus von vor zwei Jahrhunderten. Damals auch, als noch die englische Vorherrschaft in den USA war, war es ja so, dass die Bürger trotzdem gesagt haben, also die Engländer wollten ja auch die Bürger entwaffnen. Und dann haben die USA, also die frühen US-Bürger gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen, ihr fliegt jetzt mal hier raus. Und sehr blutig der Kampf, und am Ende haben sie es ja dann gewonnen. Also diesen das ist das Bürgerkrieg, oder es ist ja dann schon ein Krieg zwischen zwei Nationen gewesen. Ja. Das ist jetzt bis jetzt drin geblieben, obwohl die Leute sich da massenweise vor allen Dingen in den Ballungszentren erschießen, weil dann wieder zwischen Drogenhändler und dem Kurier vielleicht irgendwie eine Unstimmigkeit war, das, was am häufigsten stattfindet bei denen.
Ja, aber das ist auch, ich meine, Marvin Gaye, der bekannte Soulsänger, hat sein Leben eingebüßt, weil sein eigener Vater ihn erschossen hat, wahrscheinlich, weil ihm eines seiner Lieder nicht gepasst hat. Das ist also nicht auf das Drogenmilieu begrenzt. Also jeder, der eine Knarre zu Hause hat und dem mal einmal die Sicherungen durchbrennen, oder es sind auch Fälle berichtet worden, in denen jemand Geräusch im Haus verspürt hat, drauf geschossen hat und dann seine eigene Ehefrau erschossen hat, die einfach mal nach unten gelaufen ist. Ja, also Schusswaffen in Privathand können einerseits vielleicht ein Schutz gegen den Staat sein, was allerdings dazu führt, dass die Polizei entsprechend hart durchgreift, weil jeder ihrer Einsätze ein potenzieller Kriegseinsatz ist. Ja, aber sie bergen natürlich die Gefahr, dass die Waffen in die Hände von Menschen kommen, die damit nicht umgehen können. Also
ich habe ein großes Problem damit, wenn wir einen übergriffigen Staat haben, der widerrechtlich handelt.
Ja.
Dass dann die Bürger sich nicht wehren dürfen und auch nicht wehren können. Also zum Beispiel gerade bei diesen dieses prägnante Datum, was Sie genannt haben. Es war ja so, dass der Bundestag abstimmte über die Impfpflicht.
Ja.
Und draußen vor dem Brandenburger Tor war die Sperre. Da standen halt auch diese Wasserwerfer standen da rum, dann die Polizistensperre, und dann hieß es in den Nachrichten, ich weiß es gar nicht mehr von wem, es war einer dieser üblichen verdächtigen Reporter, der dann sagte, ja, die Polizisten können ja auch nicht so hart durchgreifen, wie sie wollten, denn da sind ja Kinder in der Demonstrantenmasse, und dann geht das ja nicht. Ansonsten, so habe ich es dann rausgelesen, hätte man dann doch gerne den ein oder anderen Demonstranten dann gerne mal den Rücken massiert mit dem Gummiknüppel, ja. Und dann wurden die Demonstranten auch nicht beschossen mit dem Wasserwerfer, sondern es hieß, sie wurden beregnet. Hört sich so an, als ob das also ein höchster Sommer war, und man hat also quasi den Demonstranten einen Gefallen getan, indem man sie ein wenig runterkühlen konnte von der heißen Sonne. Das war natürlich nicht höchster Sommer, es war Oktober, ja.
Also November. Also die einrichtungsbezogene Geschichte ist ja im Dezember 2021. Das, was Sie jetzt wahrscheinlich meinen, ist der 18. November 2020 könnte das doch gewesen sein, als dieses komische dritte Bevölkerungsschutzgesetz in Kraft gesetzt wurde. Da gab es diese Riesendemonstrationen als
Das war diese Durchsetzung der Impfpflicht.
Okay, alles klar, dann war das.
Das waren nicht so viele. Das waren also knapp 10.000 Demonstranten.
Das war der 10. Dezember 21, als das beschlossen wurde.
Ja. Also das waren knapp 10.000 Demonstranten, und gibt da auch herzerweichende Szenen, wo dann halt ein Vater mit einer Tochter auf der Schulter geschubst wird und also vom Polizisten geschubst wird und dann strauchelt und fast umfällt und solche Sachen. Ja. Also das waren nicht so schöne Szenen, und die im Bundestag haben, glaube ich, gar nicht verstanden, was sie da getan haben. Weil also dann twitterte ein Karl Lauterbach also sein Unverständnis darüber, was die Demonstranten denn da draußen wollten. Ja. Während im Bundestag gleichzeitig beschlossen wird, dass also quasi Artikel 2 ausgesetzt wird. Also dass es also eben kein Recht mehr auf körperliche Unversehrtheit gibt. Ja.
Also Karl Lauterbach hat ja nun am 17. März 2022 auch im Bundestag verlauten lassen, Ungeimpfte nehmen das ganze Land in Geiselhaft.
Karl die Pandemie der Ungeimpften war ja damals dieser Spruch, der...
Der kam von Jens Spahn.
Der kam aus den USA rüber. Der kam also ganz, ganz früh aus den USA rüber. Pandemic of the Unvaxxed. Und das ist dann halt hier eingedeutscht worden. Und man wundert sich also, wie schön koordiniert die ganze Sache gelaufen ist. Ja. Ja, also was machen wir? Also wir sind immer noch in dem Komplex Grundrechte. Und Dirk Pohlmann, der mit mir jetzt über 100 Sendungen Geschichten aus Wikihausen bestritten hat, sagt ja selber, dieses Grundgesetz ist auf die Wertigkeit von Klopapier gesunken. Kein Mensch hält sich mehr dran. Vor allen Dingen die nicht, die sich dran halten müssten.
Also ich muss ehrlich sagen, es wird ein ganz wichtiges Forschungsprojekt sein, mal zu gucken, wie sind die Werte des Grundgesetzes in der Corona-Zeit pervertiert worden und was hat haben die Gerichte dazu beigetragen, aber auch was hat die Verfassungsrechtslehre dazu beigetragen. Wenn ich mir angucke, was Inhaber der akademischen Lehrbefugnis für Staatsrecht, für Verfassungsrecht, für Verwaltungsrecht in der Corona-Krise alles abgesondert haben. Ich gebe nur ein paar Beispiele. Ne, da hieß es, ja, Ungeimpfte dürfen dann eben das Haus nicht mehr verlassen. Da hieß es, ja, Ungeimpfte müssen sich dann bei einer Triage hinten anstellen, wenn es keine Krankenhauskapazitäten mehr gäbe. Da hieß es, Ungeimpfte sollen dann eben keinen Krankenversicherungsschutz mehr haben, wenn sie eine Covid-Infektion haben. Und dann hieß es eben auch, Ungeimpfte sollen bitteschön zwangsweise zur Impfung vorgeführt werden. Alles Äußerungen, die aus dem Munde von habilitierten Verfassungsrechtlern mit Professoren und mindestens einem Doktortitel kommen. Dann denke ich mir, was ist da schiefgelaufen? Der Kernpunkt ist doch, dass diese Leute, die so etwas von sich geben, sich weigern, die Bedenken Andersdenkender überhaupt zur Kenntnis zu nehmen und sich stattdessen sogar teilweise dieses Vokabulars bedienen, das man in den Medien immer gehört hat. Das sind also Schwurbler und Leugner und Verschwörungstheoretiker. Und das wollen wir sagen, wenn Verfassungsrechtler auf einmal zu Propagandatreibern werden, statt zu Hütern des Grundgesetzes und zu Hütern der Grundrechte, dann muss man sich überlegen, wie konnte das passieren? Wie groß ist das Ausmaß dieser Katastrophe? Und wie konnte das passieren? Also dieser Frage gehe ich auch gerade nach. Und da bin ich jetzt nochmal jetzt mit dem entsprechenden zeitlichen Abstand mal dabei, diese ganze, auch die Rechtsliteratur in den juristischen Fachzeitschriften mal zu sondieren, was da alles so Schönes publiziert wurde. Und das wird jetzt Aufgabe der rechtswissenschaftlichen Forschung sein, das aufzuarbeiten, wie das passieren konnte.
Denn wir müssen also ich habe mal an einer Stelle gesagt, eigentlich müsste das Grundgesetz mit einer direkten Strafbarkeit versehen sein. Also es müsste ein Strafgesetzbuch geben, nur für das Grundgesetz. Ja. Und was nicht über die Umwege von anderen Gesetzen gilt, sondern es gilt dann nur für die Leute, für das Grundgesetz da ist, nämlich für die Parlamentarier, die sich ja im Zweifel an das Grundgesetz halten müssen, wenn sie neue Gesetze entwerfen, und für die Juristerei, die im Zweifel gegen das Grundgesetz verstößen. Da müsste dann daran drinstehen, okay, ich spinne mal rum. Also sie verstoßen gegen Artikel 1 des Grundgesetzes. Und dann normalerweise läuft das ja mal so ab, da kommt ein Gesetz raus und dann stellt das Verfassungsgericht irgendwann fest, nach 5, 6 Jahren, wenn das endlich mal dann dran ist, oh ja, das war aber ein Grundrechtsverstoß. Und dann heißt es, du, das dürft ihr aber nicht. Und dann muss dieses Gesetz nachgebessert werden und das war's dann. Aber die Leute, die das zu verantworten haben, haben niemals mit Strafe zu rechnen. Das heißt also, der Politiker, der das zu verantworten hat, muss keine Strafe befürchten. Wenn ich einen normal denkenden Mensch habe, dann würde ich sagen, ja, okay, also der wird vielleicht eine Einsicht haben in sein Fehlverhalten und wird danach Besserung geloben. Aber ich muss ja davon ausgehen, dass ich unter diesen Politikern auch ein paar Psychopathen habe. Und diese Psychopathen, denen ist das herzlich egal. Das heißt also, wenn die nicht die Angst im Nacken spüren, dass sie direkt hinter Schloss und Riegel wandern, dann wird da ja nichts passieren. Das heißt also, die Frage, machen wir es ganz konkret. Sie machen auf Basis von ganz luftigen Argumenten einen Verstoß gegen Artikel 2, körperliche Unversehrtheit. Das ist eindeutig grundgesetzwidrig. Sie wandern jetzt, also meinetwegen beim ersten Verstoß, 6 Monatssaläre weg von dem Beamten. Das ist dann die Strafe, die er zahlen muss. Und beim nächsten Verstoß wandern Sie mindestens 2 Jahre ohne irgendwas in den Knast. Also bei Monopoly würde man sagen, Sie gehen jetzt sofort in den Knast, Sie gehen nicht über los, Sie ziehen keine 600 Euro ein und Sie dürfen auch keine Freikarte aus dem Knast haben und ein Würfelpasch gilt bei Ihnen auch nicht. Das heißt also, Sie bleiben da. Wäre so etwas nicht eine gute Maßnahme, um zu sehen, dass also der Rechts, also die Legislative und die Judikative sich gefälligst an das Grundgerecht zu halten haben.
Also, ich glaube nicht, dass wir mit diesem Vorschlag weiterkommen. Und zwar erstens, das Problem ist ja nicht das Grundgesetz, das Problem ist, sind die Menschen, die das Grundgesetz anwenden.
Das sage ich ja.
Dieselben Richter, die jetzt Bundesnotbremse und einrichtungsbezogene Impfpflicht gebilligt haben, werden ja nicht auf die Idee kommen, zu sagen, es war strafbar, dass ihr sowas jemals beschlossen habt. Ja? Sondern das Problem sind die Anwender. In dem Moment, in dem ich Menschen habe, die das Grundgesetz so in der Anwendung exekutieren, wie es jahrzehntelang in Deutschlands Hörsälen gelehrt wurde, ja, haben wir eine effektive Kontrolle. Wenn ich jetzt eine Strafdrohung aussprechen will, habe ich einen Eingriff in die Unabhängigkeit des Abgeordnetenmandats. Da steht ja die Indemnität drin, wobei ich mir nicht weiß, ob der Verfassungsgeber die da reingeschrieben hätte, wenn er gewusst hätte, dass eine Parlamentsmehrheit allen Ärztes mal auf die Idee kommen würde, Menschen zu einer solchen Genspritze zwingen, die schon mal, die noch nicht einmal vernünftig getestet worden ist. Das heißt also, wenn man die Indemnität aufgibt, dann legt man die Unabhängigkeit des Abgeordnetenmandats in die Hände einer Ex-Post-Betrachtung durch Gerichte, die man als Abgeordneter nicht beeinflussen kann. Und auch die Frage, wer Gesetze beschließt, die gegen die Menschenwürde verstoßen, wandert in den Bau. Das würde, eine solche Strafdrohung würde dem Bestimmtheitserfordernis von Grundgesetz Artikel 103 Absatz 2 nicht genügen. Es muss ja die Strafe im Gesetz bestimmt sein, bevor die Tat begangen wird. Ja, also ich glaube, dass den Vorschlag halt...
Also dass das nicht rückwirkend gilt, ist klar. Bitte? Also dass das nicht rückwirkend gilt, das ist klar. Das heißt, also ich gehe jetzt mal von dem Fall aus...
Es ist eine Ex-Post-Betrachtung, weil ich sage, ich beschließe jetzt ein Gesetz, ja, wenn es das Gesetz, ein solches Gesetz jetzt schon gegeben hätte zu dem Zeitpunkt, da die einrichtungsbezogene Impfnachweispflicht beschlossen wurde.
Ja.
Und jetzt unterstellen wir mal, ein Strafgericht käme zum Ergebnis, das war Menschenwürde widrig, was ihr da gemacht habt. Ja, so. Dann würden sich die Abgeordneten mit großer Wahrscheinlichkeit damit verteidigen und wahrscheinlich auch mit Erfolg damit verteidigen, wir haben es doch nicht besser gewusst, wir hatten gar keine vernünftigen Informationen.
Ach, das ist ja schön. Wenn ich das nächste Mal bei Rot über die Ampelfarbe sage, ich habe es nicht besser gewusst, dass die Ampel rot war.
Ja.
Und dann sagt der Richter, oh, das tut mir aber leid, Herr Fiedler. Ja. Also dann sprechen Sie aber frei. Ja. Also Entschuldigung, dass ich jetzt mal ein bisschen ausfällig werde, aber das kann es doch nicht sein. Also ich rede jetzt von dem Fall, wir schaffen es irgendwie, mal hypothetisch gesprochen, dass eine Zweidrittelmehrheit zustande kommt zu einer Änderung des Grundgesetzes dahingehend, dass ein Strafkatalog anbeigestellt wird. Ich gehe davon aus, wir haben so viele Psychopathen in der Politik, dass denen die Angst im Nacken sitzen muss, wenn sie ein Gesetz beschließen. Ja. Und wenn sie ein Gesetz zum Thema Vorratsdatenspeicherung beschließen, wo sie wissen, dass das Fernmeldegeheimnis verletzt wird, dann muss ihnen klar sein, gut, dafür wandere ich im Zweifelsfall in Bau. Beim ersten Mal gibt es eine kleinere Strafe, beim zweiten Mal sitze ich im Bau. Und wenn ich meine, ich muss jemandem die körperliche Unversehrtheit versagen, dann wandere ich in Bau. Wenn ich meine, ich muss eine Polizei zu jemandem nach Hause schicken, damit er eine Hausdurchsuchung machen kann, widerrechtlich, dann wandere ich in den Bau. Und ich glaube, dass es gar nicht mehr anders geht, weil ich glaube, dass dieses System, was wir haben, führt doch dazu, dass wir inzwischen eine Ansammlung von Leuten in der Politik haben, die gar nicht geeignet sind, diesen Job auszuüben. Ja.
So, jetzt gehen wir mal an die... Sie haben jetzt zwei ganz wichtige Formulierungen verwendet. Wir haben Menschen, die nicht geeignet sind, den Job in der Politik auszuüben, die charakterlich für die Ausübung von Staatsgewalt ungeeignet sind. Und Sie haben auch das Wort Psychopathen in den Mund genommen. So. Und jetzt würde ich mit Ernst Wolfgang Böckenförde, einem früheren Bundesverfassungsrichter, Folgendes antworten. Der freiheitliche, säkulare Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht erschaffen kann. Ich übersetze es mit: ein staatliches System ist immer nur so gut wie seine Akteure. So, es liegt am Ende des Tages in der Macht des Volkes zu sagen, diesen Leuten, die offensichtlich ungeeignet sind, entziehen wir das Vertrauen und bringen stattdessen neue politische Kräfte mit fähigeren Köpfen hervor. Das kann man machen am Ende des Tages. Aber die Idee zu sagen, personelle Fehlentscheidungen in einer demokratischen Wahl, ja, jetzt mit den Mitteln des Strafrechts korrigieren zu wollen, was ja wieder bedeutet, dass ich die Frage, wer korrigiert das, jetzt in die Hände von anderen Menschen lege, von Menschen, von denen ich ja erstmal gucken müsste, wie müssten denn Richter, die solche weitreichenden Entscheidungen treffen, überhaupt rekrutiert werden. Ich müsste eine eigene Gerichtsbarkeit dafür erschaffen. Oder ich müsste den dritten Senat beim Bundesverfassungsgericht dafür einrichten. Ja, ich müsste ja sicher gehen, dass die Menschen, die diese Gerichtsbarkeit ausüben, frei von jedem parteipolitischen Einfluss sind, also keinerlei Verquickungen zu diesen Psychopathen haben, auch nicht irgendwelche Strohmänner von denen sind. Das ist ein ganz voraussetzungsvolles Unterfangen. Ja, und bevor ich diese Fragen nicht geklärt habe, halte ich eine solche Strafgerichtsbarkeit für gefährlich, denn sonst kann das ja auch, wenn man da die falschen Leute reinsetzt, dieses System ja auch wieder pervertiert werden.
Hm. Ja. Was ist mit den, ist ein hartes Argument, na klar. Ja. Was ist mit den Strafverfolgungsrichtern in Italien? Die haben doch eine sehr weite Handhabe, dass sie zum Beispiel jemanden verurteilen können. Wir haben ja in Deutschland das Problem, dass wenn ich einen Politiker habe, der eigentlich straffällig geworden ist, dann müsste das Parlament die Immunität des Politikers auflösen. Wenn das Parlament das nicht macht, habe ich schon ganz große Probleme, an den Politiker irgendwie ranzukommen. Und immer wieder sieht man halt, dass die Generalstaatsanwaltschaft nicht tätig wird, obwohl sie dem Glauben des Volkskörpers nach eigentlich tätig werden müsste. Jetzt benutze ich dann nochmal das Wort, aber diesmal ironisch. Das heißt also, viele in der Bevölkerung sind der Meinung, die müssten eigentlich tätig werden, tun es aber nicht. Weil immer wieder, Leute betroffen sind, die so mächtig sind, dass man da nicht rankommt, und weil die Staatsanwaltschaft weisungsgebunden ist, und zwar weisungsgebunden vom Justizministerium. So, und da beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Das heißt also, die wird niemals gegen die Regierung ermitteln, die Staatsanwaltschaft.
Ja. Die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden, das ist ein ganz großes Grundübel. Dieses Übel hat ja den Europäischen Gerichtshof, Urteil vom 27. Mai 2019, dazu bewogen, auszusprechen, dass deutsche Staatsanwälte keinen europäischen Haftbefehl kriegen. Ja, wegen dieser Weisungsbindung, wegen dieser politischen Infiltration. Und wir sehen jetzt gerade wieder, wie mit zweierlei Maß gemessen wird. Im Frankfurter Prinz-Reuß-Prozess, wo ich ja selber verteidige, werden ständig Ermittlungsergebnisse an Journalisten, vor allen Dingen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber auch an Stern und RTL durchgestochen. Die dürfen da also in alle möglichen Ermittlungsakten reingucken, damit sie natürlich in selektiv ausgesuchtes Material, damit sie schön brav das berichten, was das Narrativ der Anklageschrift stützt.
Aus welchem Kreis wird das durchgestochen? Aus dem Kreis der Staatsanwaltschaft?
Also in einem Fall kann ich es liquide beweisen, weil es in dieser ARD-Dokumentation vom 5.12.2023 drinsteht, von Ermittlern selber. Ganz klarer, strafbarer Geheimnisverrat im Sinne von 353b StGB.
Niemand. Jetzt frage ich danach, was ist mit den Leuten passiert? Die müssten doch jetzt eigentlich belangt werden.
Ja, denen passiert aber nichts, sondern Alexander Ballasch hat da mal nachgefragt und bekam zur Antwort, ja, das sind ja so viele potenzielle Täter, wir können den Kreis der Täter gar nicht eingrenzen.
Das habe ich schon mal in anderen Zusammenhang gehört. Das ist immer genau die gleiche Entschuldigung, die
da
kommt.
Genau dieselbe Entschuldigung. So. Jetzt kommt raus, Anne Brohr-Hilker, das war die Chefermittlerin von Cum-Ex, bevor sie den Job hingeschmissen hat, weil sie gesagt hat, wir haben überhaupt keinen politischen Rückhalt für diese Ermittlungen. Ja. Die sieht sich jetzt einem Ermittlungsverfahren ausgesetzt, weil sie angeblich dem Anwalt eines Kronzeugen von irgendeiner geplanten Razzia beim Finanzamt in Hamburg erzählt haben soll. Und der soll das dann an die Süddeutsche Zeitung durchgestochen haben. Ja, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Die Anne Brohr-Hilker ist dem Olaf Scholz richtig gefährlich geworden und wahrscheinlich anderen in die Cum-Ex-Affäre Verstrickten aus dem gesamten Establishment aus Politik und Wirtschaft auch. Ja, die versucht man jetzt über den Zaun zu hängen, während man den Generalbundesanwalt und seinen Adlaten alles durchgehen lässt. Zweierlei Maß. Und so wird das Vertrauen der Menschen in die Justiz systematisch beschädigt, dadurch, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Wir sehen das ja auch bei diesen ganzen Volksverhetzungssachen. Es werden Corona-kritische Posts en masse verfolgt. Wenn aber etwa Sarah Bosetti diesen Blinddarm-Vergleich bringt, ganz klar Volksverhetzung, dann bleibt der Staatsanwalt untätig. Wenn Nikolaus Blome, Spiegel vom 7.12.2020, erzählt, möge die ganze Republik mit dem Finger auf sie zeigen, Impfverweigerer. Genau. Ja, wird die Staatsanwaltschaft nicht tätig. Wenn der Berliner Senat plakatieren lässt, eine ältere Dame mit Maske und am ausgestreckten Mittelfinger und drüber steht der erhobene Zeigefinger für alle ohne Maske, ganz klar Volksverhetzung, bleiben die Staatsanwälte untätig. Und dieses Messen mit zweierlei Maß führt zu einer Erosion des Vertrauens in den Rechtsstaat.
Okay, jetzt also ich fasse mal so grob zusammen. Wir haben einen großen Missstand. Also Sie haben ja jetzt auch gerade vielerlei Facetten der Korruption hier dargestellt. Sie sagen, Waffen in Bürgerhand wie den USA halten Sie nichts von. Sie sagen, eine direkte Strafbarkeit des Grundgesetzes, also so ein Strafkatalog, wo dann vielleicht ein dritter Senat im Bundesverfassungsgericht irgendwie dann die Arbeit aufnehmen müsste in Zukunft und dann halt also Politiker aburteilen müsste. Wie soll das gehen, halten Sie auch nichts von. Jetzt die Frage, wie kommen wir denn dahin? Also wie kommen wir denn dahin, dass wir einen Staatsapparat haben, der sich an Recht und Ordnung hält, der sich an ein Grundgesetz hält und es ist ja so, dass also wenn ich mir das Grundgesetz durchlese, wenn ich mir die ersten Verfassungsgerichtsurteile dazu durchlese, das zieht sich ja wie ein roter Faden, vor allen Dingen zum Beispiel, was die Meinungsfreiheit anbelangt, dazu sind wir heute noch gar nicht gekommen, also da gibt es ja Urteile, da geht einem das Herz auf, also wenn man diese Urteile aus den 50er, 60er Jahren sieht, also die ersten Verfassungsgerichtsurteile vom Bundesverfassungsgericht und also dieser Geist des Grundgesetzes, wie stelle ich den wieder her? Wenn das andere nicht hilft. Also Strafen helfen nicht, also die Androhung von Waffengewalt, indem man Waffen in Bürgerhände gibt, auch nicht. Aber was hilft denn dann?
Es ist so, wir haben uns daran gewöhnt, Verantwortung zu delegieren. Demokratie ist ja wird ja mehr oder weniger reduziert darauf, dass wir alle 4 oder 5 Jahre, je nachdem wie die Wahlperiode in den jeweiligen Bundes- oder Landesverfassungen ausgestaltet ist, die Wahl haben, zu entscheiden, wer uns denn die nächsten Befehle und Verbote erteilen darf. Was wir brauchen auf die Dauer ist eine partizipative Demokratie, was allerdings nur funktioniert, wenn wir ein partizipationswilliges Volk haben. Solange wir eine Geisteshaltung in weiten Teilen der Bevölkerung haben, gibt uns unseren Flachbildschirm, gibt uns unser Bier und gibt uns unsere Ruhe. Werden wir da nicht hinkommen? Ich beobachte ja seit einiger Zeit einen Telegram-Kanal mit, der hat jetzt aktuell so um die 62.000 Abonnenten, der nennt sich Was wirklich ist, Ende der Täuschung. Der hat einen ganz radikalen Vorschlag, man wird die Herrscher nur los, wenn man ihnen einfach nicht mehr gehorcht und man müsse sich da eben vernetzen.
Ja, Schiller, ist das Friedrich Schiller. Die Herrscher hören auf zu herrschen, wenn die Untertanen aufhören zu gehorchen.
Vorsicht, Herr Fiedler, Korrektiv hat rausgefunden, dass Schiller das angeblich nie gesagt habe. Also,
ach so.
Aber gut.
Das ist der hat wahrscheinlich auch nicht den Wilhelm Tell geschrieben, der Wilhelm Schiller.
Ja, der Schiller, keine Ahnung, was er gesagt hat, jedenfalls. Aber gut. Lassen wir das mal jedenfalls.
Also das ist das gleiche Korrektiv.
Immer von der Akzeptanz der Herrschaftsunterworfenen. Aber dieser Kanal plädiert dafür zu sagen, wir können auch in der Anarchie leben. Das glaube ich nicht, dass wir in der Anarchie leben können. Aber ich glaube, dass wir uns als Volk viel mehr an der Ausübung von Staatsgewalt beteiligen müssen. Was aber bedeutet, dass wir uns die Mühe machen müssen, in anstrengende Diskussionen mit dem Austausch kontroverser Argumente einzutreten, um selber uns daran zu beteiligen, was denn für unser Staatswesen das Beste ist. Das setzt aber eben voraus, dass wir die Verantwortung für das Staatswesen wieder mehr in die eigenen Hände nehmen. Denn solange wir diese Verantwortung delegieren und in die Hände von Laufbahnpolitikern legen, dann müssen wir uns eben auch damit abfinden, wie eine Politikerlaufbahn denn funktioniert. Die funktioniert nicht nach dem Prinzip, dass hier die fähigsten Köpfe gewählt werden, sondern die funktioniert nach dem Prinzip, dass die Menschen zur Wahl gestellt werden, die im richtigen Moment dem richtigen Menschen in der richtigen Partei nach dem Mund reden. Ja, und das heißt, wir fördern hier eine Kultur von Opportunismus. Und dass, wenn die Menschen, es reicht nicht, seinen Unmut über Politiker zu äußern, so muss man sagen, dann muss ich es eben besser machen. Ich habe es mehrfach in kleineren Parteien versucht, in der ÖDP ziemlich lange, dann 3 Jahre auch später, dann insgesamt auch später 3 Jahre in der Basis. In Funktionärstrukturen ist das nur schwer abzubilden, weil es dann immer wieder um Macht und alles Mögliche geht und um Intrigen, sondern wir brauchen tatsächlich ein Volk, das bereit ist, sich wieder in die Verantwortung für das Gemeinwesen einzubringen. Und solange die Gesellschaft passiv bleibt, und zwar die Faust in der Tasche ballt über die da oben, aber nicht bereit ist, sich selber dann zu engagieren, sehe ich da keinen Weg zur Besserung. Die Besserung muss man gucken, wenn alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht, müssen die Menschen, die dem Volk angehören, sich an der Ausübung dieser Staatsgewalt beteiligen. Nämlich in dem anstrengenden Diskurs um Argumente und Fakten. Und dann müssen sich natürlich dann irgendwann irgendwelche Sachen durchsetzen und da wird man es nie allen recht machen können. Wenn die Menschen das Gefühl haben, eine faire Chance zu haben, mit ihren Überlegungen durchzudringen, sind sie vielleicht eher bereit, sich an Recht und Ordnung zu halten, als wenn sie das Gefühl haben, das wird uns von oben von Menschen oktroyiert, die selber weder fachlich noch personell geeignet sind, Staatsgewalt auszuüben. Aber es liegt in der Hand der Menschen, es zu verändern, wenn es ihnen nicht passt.
Ja, es ist ja die Frage, wie man das macht. Also das heißt, also man müsste dann wieder neues, frisches Blut in diese Parteiapparate reinbringen von Leuten, die wir wirklich Interesse daran haben, etwas zu verändern und nicht nur da in den Sessel pupsen zu wollen. Ja, sich in weiche Kissen setzen, wie an Reinhard May schreibt und dann halt die anderen Leute in den Krieg schicken. Ich befürchte, das wird genauso wenig bringen wie alles andere. Also das heißt, also wir sollen die Flachbildschirme aufgeben?
Nein, ich sage, das war jetzt mal eine metaphorische Beschreibung des Prinzips. Ja? Die Menschen müssen raus aus der politischen Passivität.
Aber das machen sie doch nicht. Also das heißt, also es gibt Leute dann so wie wir wir investieren auch einen großen Teil unserer Freizeit in dieses Thema und informieren uns und sind immer noch nur leidlich informiert und nicht umfassend informiert. Wie soll man denn auch? Aber andere Leute sagen, ich habe dazu keine Zeit. Ich gehe den ganzen Tag lang arbeiten und am Abend bin ich sowas von platt. Mhm. Ich setze mich dann noch kurz vor den Fernseher, gucke meine Tagesschau und dann gucke ich dann irgendwie noch einen Tatort in der ARD und dann gehe ich zu Bette. Ja, und was machen wir mit den Leuten? Also die denken ja immer noch, dass, also ich würde schon fast sagen, die denken, die würden auch glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, im Zweifelsfall.
Aha. Also es ist so, es wird ja gerade versucht, uns hinter die Errungenschaften der Aufklärung zurückzuwerfen. Ja? Die Menschen sollen durch betreutes Denken wieder in jene selbstverschuldete Unmündigkeit zurückgeworfen werden, aus der Immanuel Kant uns ja mal befreien wollte. Ja, und nun? Aber die Frage ist, lassen wir das mit uns machen oder nicht? Ich kann die Menschen nur so nehmen, wie sie sind. Es gibt ja den schönen Spruch, dass jedes Volk die Regierung hat, die es verdient. Ja? Und wenn wir nicht auf Veränderungen dringen, dann haben wir keine bessere Regierung verdient. Wir beide müssen uns, glaube ich, da nichts vorwerfen lassen. Und ich weiß auch nicht, natürlich kann ich viele Menschen verstehen, die sagen, Menschenskinder, ich bin schon genug damit beschäftigt, mich mit meinem Alltag zu organisieren. Das ist ja vielleicht auch das Ziel, die Menschen so beschäftigt zu halten, dass sie von den Dingen abgelenkt werden, die sie etwas angehen. Vielleicht ist es auch der Grund, warum ständig irgendeine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Siehe dieses komische angebliche Koks-Video mit Merz, Starmer und Macron. Das ist ein reines Ablenkungsmanöver gewesen. Ja, das ist völlig Pilleballe, was die da auf der Reise nach Kiew machen. Und wenn dann Reporter einfach mal so reinkommt und die machen dann eine Miene wie drei erwischte Schuljungs, sowas ist doch kein Zufall, das ist doch geplant. Ja, das ist doch dazu da, die Menschen wieder gegeneinander aufzubringen und sagen, die Tagesschau-Gläubigen sagen, guckt mal, ihr Querdenker, was denn für einen Scheiß ihr da glaubt. Und die anderen sagen, ja, eure Faktenchecker könnt ihr euch doch mal sonst wohin klemmen. Das ist ein reines Ablenkungsmanöver. Das bringt ja uns mit den Sachthemen keinen Schritt weiter. Ja, und davon müssen wir auch runterkommen, dass wir uns von allen möglichen Manövern ablenken lassen. Wir müssen zu den Sachthemen zurück, um zu gucken, wie verbessern wir den Zustand unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft und eben auch unserer Politik.
Ja.
Wenn ich die Lösung für das Problem hätte, hätte ich sie hier gesagt. Ja, aber ich bin nicht der liebe Gott. Ich bin ein kleiner, dummer Buchwissenschaftler, der versucht, sein Schärflein zum Großen und Ganzen beizutragen. Ja.
Trotzdem, lieber Herr Professor Martin Schwab, vielen, vielen, vielen Dank für das sehr ausführliche Interview und auch für die Einblicke hinter die Kulissen. Also denn was da so bei Ihnen gelaufen ist in den Gerichtsverfahren, war ja, also es war zum einen erhellend, zum anderen natürlich auch erschütternd, also in welcher Verfassung gerade die Juristerei ist. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen und verabschiede mich jetzt schon mal. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, danke ebenso. Danke für das schöne Gespräch.
Ja, und damit wende ich mich an die Zuschauer. Liebe Zuschauer, wenn Sie meinen, dass dieses Gespräch es wert war, dass es auch jemand anders erfährt, dann wenden Sie sich an Ihren Nachbarn ganz direkt und sagen ihm, hallo, da gibt es Apolut und schauen Sie doch mal rein, apolut.net, und vielleicht sagt es der Nachbar auch seinem Nachbarn weiter. Und so kommen wir zu einer etwas höheren Verbreitung, denn wir werden in den digitalen Medien geschnitten. Das heißt also, wir finden momentan nicht mehr selbstständig auf YouTube statt, weil systematisch alle Kanäle von Apolut gesperrt werden nach und nach. Es gibt noch Kopien von uns auf YouTube, aber eigentlich finden tun Sie uns auf unserer eigenen Homepage, nämlich apolut.net. Da sind noch alle Videos da. Falls Sie dieses Video als Kopie irgendwo sehen sollten, dann gucken Sie doch bitte auf apolut.net nach. Dort finden Sie auch Hinweise zu den sozialen Medien, in denen wir aktiv sind. Also zum Beispiel auf X, ehemals Twitter, oder zum Beispiel auf Telegram oder Getter. Schauen Sie dazu auch auf die Homepage. Und vielleicht haben Sie ja noch den ein oder anderen Euro übrig, dass Sie sagen, Mensch, also das ist es wert, dass ich da mal eine kleine Spende hinterlasse, dann finden Sie auch dann auf apolut.net unsere Spendeninformationen. Da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Machen Sie es gut, und zwar einen schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht wünsche ich Ihnen dazu. Und vielleicht kommen Sie auch beim nächsten Mal wieder dazu, wenn es heißt Apolut im Gespräch. Auf Wiedersehen.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.